Wir fahren fort in der Passionsgeschichte nach dem Johannesevangelium, Johannes 12, Vers 20 bis 26. Johannes 12, Vers 20 bis 26. Die Ankündigung der Verherrlichung. Jetzt müssen Sie wissen, dass das ungewöhnliche Wort Verherrlichung im Griechischen eigentlich meint die Ehre, der Ruhm, die Größe und Wirkungsweise Jesu. Aber weil das zum Gekreuzigten schlecht passt, hat man dann das Wort gewählt, verherrlichen, groß machen. Ursprünglich meint dieses Wort Doxa Ruhm und Pracht und Größe. Wie Jesus ganz groß herauskommt, nicht als Wundertäter, sondern als Sterbender und Leidender am Kreuz. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn, jetzt würden wir sagen, groß herauskommt, prachtvoll dasteht, oder hier heißt, verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und das ist ja immer diese besondere Betonung Jesu mit dem zweimaligen Amen, Amen, das heißt ja dieses wahrlich vorangestellt, wenn Jesus eine ganz besonders wichtige Sache uns mitteilen will. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Herr, du musst uns dieses Wort erklären. Wir bitten dich darum. Amen. Wahrscheinlich alle von Ihnen haben Teil an dem schweren Lebenskampf. Wenn ich dran denke, wie viele von Ihnen arbeiten müssen, bis weit in die Nacht hinein. Sie sind über alles erlaubte Maß hinaus belastet und gefordert. Sie haben schwere Spannungen auszuhalten. Sie sind hineingestellt in schwierige Spannungen mit komplizierten Menschen, und es ist gar nicht leicht, wie man sich da durchsetzt und behauptet. Sie haben Niederschläge und Rückschläge auszuhalten und werden oft auch nicht durchdringen mit dem, was sie wollen. Es ist ein Kampf im Leben, es ist ein Kampf, ganz besonders im Berufsleben. Man wünschte sich da noch ganz andere Kraft und ein ganz anderes Durchsetzungsvermögen, dass man sagen kann, ach, dass ich mich mehr behaupten kann da drin. Wie wird das morgen wieder sein, wenn Sie mittendrin stehen? Haben Sie überhaupt die gesundheitliche Kraft für das, was auf Sie zukommt? Stehen Sie denn das noch lange durch? Darwin hat ja was Richtiges entdeckt, wenn er sagt, in dieser Welt herrscht ein Kampf ums Überleben. Aber es ist ein grausamer Kampf. Und wenn dann Darwin sagt, nur die Besten überleben, dann ist das ein schwacher Trost. Weil man ja irgendwann auch auf die Seite geschoben wird und diesen Kampf nicht mehr durchhält. Man muss kämpfen mit der ganzen Kraft und Macht. Und wenn wir uns heute zum Gottesdienst versammeln, dann wünscht man sich natürlich, es würde uns Jesus ein wenig mehr mitgeben für diesen Kampf. Er würde uns nur ein bisschen stärker machen oder ein bisschen aufpäppeln, ein bisschen Mut zusprechen. Und er würde uns vielleicht stabiler machen, dass wir mehr leisten können. Mir geht das oft so, wenn ich sonntags im Gottesdienst bin oder wenn ich in meiner stillen Zeit mit Gott rede, dass ich sage, Herr, hilf mir doch, ich stecke in so vielen Schwierigkeiten, ich brauche deine Hilfe, ich schaffe das allein nicht mehr, du musst mir helfen. Es erinnert mich immer wieder an die Pflanzen im Dschungel. Da wachsen die alle und die großen Bäume und die Schlingpflanzen und was da alles gibt. Und jeder drängt zum Licht. Und die eine Pflanze drückt die andere auf die Seite und jeder will vorne sein. Jeder möchte möglichst viel vom Licht erhaschen. Wie kann man sich denn da behaupten? Das ist ja uns in Fleisch und Blut übergegangen. Wir müssen doch auch was vom Leben kriegen. Wir müssen uns unser Teil holen. Wir müssen kämpfen, dass wir es kriegen. Ja, gibt uns unser Herr jetzt heute eine richtige Stärkung für diesen Kampf? Was gibt uns Jesus? Er hilft uns nicht zum Wachsen nach oben, er hilft uns zum Wachsen nach unten. Und er mutet uns das Sterben zu, das Schwachwerden. Jetzt schön der Reihe nach. Also mein erster Punkt, wachsen nach unten. Das mutet uns Jesus zu, das bietet er uns an. Es waren Griechen aus Fest gekommen nach Jerusalem. Was waren das für Leute? Leute aus der römischen Antike. Wir wissen gar nicht genau, woher sie kamen. Festpilger, die offenbar im Vorhof der Heiden, so hieß der, mitbeten durften. Sie durften nicht zum Gottesvolk. Sie hatten eine Sehnsucht, mehr von dem Gott Israels zu erleben und kennenzulernen. Nun müssen Sie sich die Griechen der Antike richtig vorstellen. Die waren in der Schule erzogen und hatten viel gehört von den Göttern im Olymp. Die wussten von Zeus und Apollo und all den anderen Großen. Und das Kennzeichen der griechischen Antike und der ganzen Philosophie des Griechentums war ja, dass der Mensch ganz groß geachtet wurde. Ich habe ja auch die Ehre gehabt, ein humanistisches Gymnasium zu besuchen und es wurde in meine Bildung hineingelegt, das griechische Denken, griechisch zu lernen, griechische Philosophen in der Ursprache zu lesen. Und das spielt eine große Rolle bis heute, denn die Griechen, die haben verstanden, den Menschen herauszustellen mit seinem Können, mit seiner Schönheit. Sie sehen das ja noch an den Figuren, die wir etwa im Park aufgestellt haben. Das Griechentum hat die Schönheit des Menschen betont. Und der Mensch war überhaupt der Mittelpunkt des gesamten Denkens mit seinem Schaffen. Am eindrucksvollsten hat es vielleicht dann der römische Kaiser Augustus verwirklicht, wenn er sagte, ich bin Gott auf Erden. Und in dem Kaiser von Rom, da bündelt sich die ganze Größe der Entfaltung eines Menschen. Das war ein leuchtendes Ziel. So müsste man leben, so müsste man werden. Groß, einflussreich, mächtig. Überhaupt, der Gedanke, dass alle Länder der Welt erobert werden, das war ja dahinter gesteckt. Wo große Menschen sind, müssen sie auch ihren Einfluss über die Welt ausbreiten. Sie müssen kämpfen und ringen. Bis heute steckt das in uns drin. Wir wollen groß sein und wir wollen wirken. Und diese Griechen waren interessiert, Jesus zu sehen. Wir wollten Jesus gerne sehen. Wir sprachen schon am letzten Sonntag davon, wie viele Menschen dort etwas ahnen von Jesus, sie hatten von ihm gehört, vielleicht waren einige Worte, die ihnen erzählt wurden, ihnen so unter die Haut gefahren, dass sie mehr von Jesus kennenlernen wollten und sie fragen nun bescheiden den Philippus und der fragt den Andreas, können wir die zu Jesus führen? Warum zögern denn die so? Ja, da wird ganz historisch exakt festgehalten, dass Jesus ja seine Sendung bis zu seiner Kreuzigung nur für die Juden verstand, für das erwählte Volk Israel. Er wollte nicht zu den Heiden. Erst durch die bekehrten Juden soll das Evangelium zu den Weltvölkern getragen werden. Und deshalb sind die Jünger unschlüssig, dürfen sie diese Heiden nun zu Jesus führen? Aber sie dachten, das ist doch eine große Gelegenheit, wenn sich plötzlich nun die Tür in die Heidenwelt öffnet, in die Antike und wir müssen doch Jesus darauf aufmerksam machen. Vielleicht benutzt Jesus die Gelegenheit. Stellen Sie sich mal vor, wenn Jesus das benutzt hätte. Und diesen Griechen nur einen Eindruck seiner Weisheit gegeben hätte. Dass Sokrates und Plato abgefallen wären. Hätte ja Jesus gekonnt. Jesus, du könntest doch den Griechen ein Wunder geben, vielleicht ein Heilungswunder, dass die nach Hause gehen und ihr Mund ist voll und sagen, wir haben das Größte gesehen, was kein Kaiser in Rom kann. Jesus, mach doch jetzt was. Mach doch was, dass die Leute den Atem anhalten. Die müssen doch fasziniert sein. Tu das Wunder, tu doch etwas. Es erinnert ja einen an die Versuchungsstunde. Damals, als der Versucher zu Jesus trat und sagt, spring von der Zinne des Tempels herunter oder mach was ganz Großes. Die Menschen werden in Scharen dir zulaufen, die werden dir zujubeln. Und Jesus versteht seine Jünger und sagt, ja, jetzt ist die Stunde da. Jetzt werde ich groß herauskommen, jetzt muss ich verherrlicht werden, jetzt muss mein Ruhm ganz groß werden, ich will es zeigen vor der Welt, worin die Macht und Größe Jesu liegt. Und dann sagt er, Amen, Amen, das Weizenkorn verfault in der Furche und des Menschen Sohn wird sterben. Die Jünger werden enttäuscht gewesen sein. Jesus, so laufen dir doch die Leute weg. Du kannst doch nicht mit dieser Botschaft kommen. Du musst ihnen doch was geben, was sie fasziniert, was sie begeistert. Du kannst doch nicht solch eine Mitteilung ihnen machen. Und jetzt wird es uns erst bewusst, dass das Absicht Jesu ist, dass er bis heute keinen anderen Punkt der Offenbarung haben will, wo er geehrt und groß sein will als sein Sterben am Kreuz für die Welt. Und es ist der Mittelpunkt der Offenbarung. Und wenn Sie es nicht verstehen, dann sind Sie noch nicht bis zur Tiefe des Glaubens vorgedrungen. Vielleicht besteht Ihr Glaube wirklich nur aus einem Wunsch, Jesus, hilf mir, dass ich gesund werde, Jesus, hilf mir, dass ich Erfolg habe, Jesus, hilf mir, dass ich möglichst lange lebe. Da spielt Jesus nicht mit. Wundern Sie sich nicht. Und wenn es immer wieder welche gibt, die das Christentum in solch eine Zerrform bringen und so darstellen und verfälschen, dann macht Jesus nicht mit. Die Stunde ist da, wo er groß wird, wo er offenbar legt, um was es ihm geht. Es geht Jesus um Weltherrschaft. Es geht Jesus darum, sein Reich über die Welt aufzurichten, aber nur über ein Mittel, indem er ganz, ganz klein wird. Jesus macht nicht mit in dem Kampf der Ideologien, in dem Streit der Weltanschauungen, in dem großen Prahlen der Macht. Jetzt überlegen Sie einmal, wie Sie selbst Jesus erfahren haben in Ihrem Leben. Vielleicht hat er Ihnen auch einmal zuerst die Augen geöffnet an ein paar kleinen Aufmerksamkeiten und Wundern, die Sie erlebt haben. Und dann will er Sie weiterziehen zur Mitte der Offenbarung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, des Menschen Sohn ist ein Weizenkorn, das in die Erde fällt. Schwach, unansehnlich. Wer ist schon Jesus? In den Augen der Menschen. Wer achtet schon heute auf ihn? Viele gehen an ihm achtlos vorüber. Aber was Jesus da tut, ist doch, er nimmt Menschenexistenz. Dieses Weizenkorn, das verfault, das ist doch mein irdisches Leben. Wie lang lebe ich denn? Was ist das im Flug der Jahrtausende? Ich bin doch solch ein verfaulendes Weizenkorn. Was ist denn in 100 Jahren mit mir? Wer spricht denn noch von mir in den Milliarden Menschen? Und selbst wenn ich versuche, in meinem Leben einen leuchtenden Glanz abzuringen, was kann ich denn schon leisten und wirken? Vergänglich ist es. Und verdientes Lebensschicksal, dass das Weizenkorn verfault in der Furche. Ich bin doch nur ein Mensch von Fleisch und Blut mit aller Fehlsamkeit, allen Versäumnissen. Und Jesus nimmt meine Weizenkorn-Existenz und nimmt sie auf sich und erleidet sie und erduldet sie. Und das ist ihm das Allerwichtigste. Er will in meine Tiefe herunterkommen und will teilhaben an meinem Menschenexistenz. Wir meinen immer wieder, wir müssen die Sache Jesu ein wenig toller darstellen und mehr zum Leuchten bringen. Und Jesus sagt, lass mal, die Größe des Reiches Gottes und der Jesusherrschaft liegt darin, dass er ganz schwach, ganz unansehnlich wird, dass das ganz verborgen ist vor den Augen der Welt, dass die klugen und gescheiten Professoren sagen, damit beschäftigen wir uns gar nicht. Und die anderen, die immer nur was erfahren und beweisen wollen, die wenden sich auch ab und wollen nichts von ihm wissen. Das will Jesus, nach unten wachsen, klein werden. Jetzt muss ich über das große Jesuswunder reden. Es geht ja weiter, das Weizenkorn fällt nicht bloß in die Erde und erstirbt, sondern das ist ja ein ganz herrlicher Naturprozess. In dem Augenblick, wo das Weizenkorn dort unten verfault, wächst der Halm, der Frucht trägt. Und Jesus sagt, seh doch an, dass in meinem Sterben etwas ganz Großes geschieht. Das ahnen die weltweisen Philosophen nicht und die, die immer die Wunder suchen, die erkennen das gar nicht. Das sieht so verborgen aus, so armselig. Wie ist das denn? Wie kennen Sie denn die Gemeinde Jesu? Ist nicht oft so, dass Sie sagen, ach, das ist so ein kleiner Hauskreis und da passiert auch nicht viel. Das sind nicht die Zehntausende. Da wird nicht viel von den anderen ehrfurchtsvoll davon geredet. Das sieht ganz kümmerlich und armselig aus. Oft meint man ja, die Sache Gottes sterbe ab. Sie sei am Ende. Und dann auf einmal kann Gott Auferstehung wirken. Durch all die Jahrhunderte hindurch ist das Geheimnis Jesu, wie er Gemeinde baut. Wie er Gemeinde baut. Er fängt so an, dass er Menschen herausholt. Und sie das erleben lässt plötzlich, wie er neues Leben schafft. Vor 2 Tagen traf ich mit Charles Colson zusammen. Das war einer der einflussreichsten Berater von Nixon im Weißen Haus und er war in den Schalthebeln der Macht. Und er war ja als einer der Hauptverantwortlichen für den Watergate-Skandal ins Gefängnis gekommen. Und dort ein richtig geschäftstüchtiger amerikanischer Politmanager begegnet er im Bibelwort Jesus. Und er versteht zum ersten Mal dies. Und wenn Charles Colson heute drüber erzählt, sagt er, er meine, dass das Evangelium nur die Inhaftierten in den Gefängnissen verstehen. Und er sagt, wisst ihr eigentlich, dass in Deutschland niemand in den Gefängnissen außer den paar Seelsorgern wirklich evangelisiert? Und die Menschen sind so offen. Er erzählte aus Indien, wo die dortige Religion sowieso denen, die schuldig geworden sind, keine Chance mehr einräumt und sagt, die müssen sowieso in ihren nächsten Leben ihre Schuld abzahlen und abbüßen. Wenn wir hineingehen und denen sagen, dort, wo du gescheitert bist, dort wirkt Jesus Neues und er macht das Leben neu. Das ist doch Evangelium. Vielleicht sind wir alle schon viel zu sehr besessen vom Erfolg und von unserer Meinung. Wir würden durch unser eigenes Können das Heil schaffen, dass wir gar nicht mehr begreifen, was Evangelium ist. Es ist immer wieder ergreifend, wenn man das dann etwa hört, wie bei dem Frank Förster, der als Drogentransporteur dort in Malaysia diesen Christen begegnet ist, die ihm, der in Erwartung des Todes war, von Jesus sagten, Jesus macht dein Leben neu. Und das einzige Pfand, das Jesus gibt, ist dies, dass Menschen, die ganz unten sind, erleben, er verändert mein Leben, er macht mich neu. Das hat Charles Colson so gepackt, dass er ein ganz demütiger und bescheidener Mann wurde, der durch die Welt geht und evangelisiert für gescheiterte und gefallene Menschen. Der das von Jesus weitergeben will, das Wunder geschieht, das Weizenkorn, das in die Erde fällt, das bringt viel Frucht, da kann so viel draus werden. Jetzt darf ich es Ihnen heute auch so sagen, wissen Sie, dass Ihr Leben neu werden kann, wenn Sie einmal begreifen, Jesus macht Ihr Leben neu. Und ich habe die Einleitung vorhin gewählt von Ihrem Lebenskampf und Ihren Berufsnöten, weil ich denke, Sie sind mit Gott im Streit. Warum? Warum gibt mir Gott nicht mehr Erfolg? Warum lässt Gott mich stranden in einer Prüfung? Warum scheitere ich? Warum bleibt mir Erfolg versagt? Warum werde ich nicht gesund? Warum gibt mir Gott nicht mehr Kraft? Weil Gott ihnen zeigen will, dass er als der ohnmächtige Jesus allein Gottes Kraft hat. Und erst wenn sie zu ihm kommen und sagen, Herr, in meiner Schwäche, in meiner Krankheit, in meiner Ohnmacht will ich dir nachfolgen und dir dienen. Du kannst Großes daraus machen. Ich vertraue dir und blicke auf dich. Jesus will den Schrott deines Lebens neu machen. Das Wunder geschieht, das Wunder. Ich muss noch über das lohnende Leben reden. Jesus sah die große Gefahr, auch bei seinen Jüngern, dass sie ihr Leben entfalten wollen. Heute sagt man ja in einem modernen Wort, sich selbst verwirklichen wollen. Wissen Sie, dass das, was Jesus sagt, stracks dem zuwiderläuft, was wir mit Selbstverwirklichung bezeichnen. Wenn ich mich selber verwirkliche, mit meinem Recht auf mein Leben, auf meine Wünsche, werde ich Jesus nie verstehen. Jesus spricht davon, dass man sein Leben hassen soll. Nun brauchen Sie sich nicht zu hassen, ganz gewiss nicht, mit den Gaben, die Gott Ihnen geschenkt hat. Und Sie dürfen auch für Ihr Leben sorgen. Und Sie wissen aber ganz genau, wo es in Ihrem Leben diesen sündigen Eigenwillen gibt, der sich emporschwingt und sich gegen Gott stellt. Herr, ich darf das von dir fordern. Wie spielt das sich oft ab in unseren kranken Zeiten, wo wir mit Gott ringen und sagen, Herr, du darfst das nicht. Warum nicht? Warum darf das Weizenkorn bei uns im Leben nicht sterben? Wir müssen sterben. Wollen Sie es denn nicht festhalten, dass Gott auch in Ihrer Kraftlosigkeit wirkt? Es war ja für uns alle tief eindrücklich, wie wir unter unseren Mitarbeitern bei den christlichen Fachkräften einen ausgesandt haben, der viele Jahre hier im Gottesdienst war und der sich erst nach einem Berufsleben als Ingenieur entschloss, noch Medizin zu studieren, um dem Herrn in der Mission zu dienen. Und als alle Examen fertig waren, passiert der Autounfall. Er liegt im Maisfeld bei Karlsruhe und ist querschnittsgelähmt. Und er dient heute mit Krücken in Kamerun. In aller Schwachheit, weil es nicht auf unsere Kraft ankommt, sondern auf die Gotteskraft, die im verborgenen Jesus wirkt. Gott wirkt immer umgekehrt, als wir rechnen und denken. Gott kann durch die Krisen ihres Lebens wirken. Gott kann durch ihre Krankheit sie mehr segnen als in 20 Jahren Gesundheit. Rechten Sie doch nicht immer so mit Gott. Wer sein Leben nicht hergibt, für was denn? Für Jesus hergeben. Jetzt schreiben Sie über die Krisen Ihres Lebens. Für Jesus will ich's leben und durchstehen. Herr, in deinem Namen trage ich's. Und für dich will ich's erleben und ich will deine Gotteskraft erfahren in diesen ganzen Nöten, durch die ich gehe. Und jetzt müsste ich Ihnen doch erzählen. Sie kennen doch all die Gestalten. Ganz bekannt ist doch die Großmutter vom Kultusminister Hahn, diese Lala Hahn, die viele Jahre ihres Lebens im Rollstuhl war. Ihr Mann war ein bekannter Evangelist. Und da kam ein Mann einmal und traf diesen Pastor Hahn dort in Riga und sagt, ich komme gerade von ihrer Frau. Die konnte kaum reden vor Schmerzen. Aber das war mehr als 100 Predigten von ihnen. Das wirkt Jesus in der Verborgenheit. Weil das Geheimnis des Weizenkorns gilt. Und ich war so dankbar, als wir bei unserer Missionskonferenz diesen Sibi Samuel aus den Slums von Neu-Delhi da war, hatten, der sagte, das habt ihr in Europa noch nie verstanden. Für euch ist Jesus immer eine Garantie zum Erfolg. Dass Jesus nur nach der Art des Weizenkorns euch segnen kann. Wenn er euer Leben verliert, werdet ihr es erhalten. Wenn es so aussieht, wie wenn alles in eurem Leben daneben gehen wird und ihr es vor Jesus neu empfangt, dann kriegt ihr es. Es wird die letzte Versuchung der Christenheit sein in der Weltgeschichte. Dass die Welt die Christen einlädt und sagt, kommt, ihr dürft eure Macht zeigen, ihr dürft mithelfen, eine neue Welt aufzubauen. Nur eins dürft ihr nicht mehr. Das braucht er gar nicht mehr, er braucht nicht mehr vom gekreuzigten Jesus zu reden. Wir sind drauf und dran, die Welt zu verbessern und neu zu machen. Ihr dürft sie noch fromm verklären, ihr dürft Gottesdienste halten. Dann wird die kleine Gemeinde der Bekenner des Gekreuzigten vielleicht oft nur noch verfolgt zusammenkommen können. So etwas steht in der Offenbarung drin. Aber es wird die Gemeinde sein, wo Jesus sein Reich baut als der Weltherrscher, wo Jesus mächtig wirkt. Und wir sehen es auch so, dass es eine Versuchung für uns sein kann, wenn wir immer Zeichen und Wunder fordern. Es ist das größte Zeichen Jesu, dass er Schwache, Unedle wie uns erwählt hat, durch fehlsame Menschen sein Reich baut. Nicht bloß in der verfolgten Gemeinde, die schwach und armselig ist, sondern auch bei uns. Und dann gehen wir zurück in unsere Berufskrisen und Lebensängste und wollen uns neu Jesus ausliefern. Wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. So endet das Wort Jesu. Passen Sie auf, dass Sie nicht sich selbst leben, sondern dass alles, was Sie tun, Sie für Jesus tun. Und dieses Sterben, das geschieht ja auch darin, dass wir uns täglich bewusst werden, wie unvollkommen und ungeeignet wir sind. Unser Leben voll ist von Mängeln und Sünde. Herr, ich will mit dir gekreuzigt sein. Ich will in deinen Tod hineingegeben werden. Es macht gar nichts aus, Herr, wenn du meine Ehre zuschanden werden lässt. Es macht gar nichts aus, wie sagt der Paulus, wenn ich durch böse Gerüchte gehe. Es ist gar nicht schlimm. Nur ich möchte, dass du, Jesus, als der Gekreuzigte, viel Frucht wirkst durch mich zum ewigen Leben. Amen.